En weet je, kan anders kunnen
doen. Okay.
Oké. Assalamu alaikum, lieve vrienden. Bijna. Oké. Assalamu alaikum, was geht ab? Herzlich willkommen zu Al-Hiwar 77, der Podcast. Holt euch Popcorn und ein kaltes Getränk, denn es wird spannend. Als allererstes, was machen wir eigentlich hier seit heute?
Das müsstest du wissen. Du hast doch gesagt, wir sollen hier uns treffen und sitzen. Nein, das ist also auch von mir nochmal ein herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich denke, wir alle sehen gerade, dass die Welt irgendwie am Durchdrehen ist. Und wir alle haben irgendwie Redebedarf. Und irgendwie findet man teilweise nicht wirklich die Kanäle oder die passenden Partner oder Leute, mit denen man einfach über die Themen quatscht, die gerade interessant sind. Und deswegen haben wir gedacht, okay, die Themen, die wir bisher immer bearbeitet haben, waren immer in den Vorträgen. Aber es wäre sicherlich sinnvoll, dass man auch eine Art Podcast startet, wo man wirklich auf die aktuellen gesellschaftlichen Themen eingeht. Themen, die jeden von uns beschäftigen. Und wir brauchen ja nur einmal den Fernseher anzuschalten oder hier aus dem Fenster zu schauen. Und dann werden wir schon mit 1000 Themen konfrontiert, über die wir sprechen können. Es fängt an hier mit dem Regenbogen, nicht der auf dem Himmel, sondern die Flaggen. Dann geht es los mit den Kindergärten, dann geht es los mit der politischen Entwicklung und so weiter und so fort. Wir könnten die Liste endlos fortführen. Deshalb möchten wir jetzt mit dieser Folge, mit diesem Al-Hiwar 77 Podcast, inshallah, diverse Leute einladen, bestimmte Persönlichkeiten einladen, Influencer, Gelehrte, Frage-Antwort-Runden mit Gelehrten beispielsweise machen, Leute aus Politik, aus Sport, aus Freizeit, alles Mögliche und mal mit diesen Gästen über diverse Dinge sprechen. Weil wir wollen auch in diesem Podcast eine Sache festhalten, wir wollen hier kein Blatt vom Mund nehmen. Das heißt, wir werden hier ganz offen auch direkt Dinge ansprechen, wo es weh tut. Das heißt, wir werden den Finger in die Wunde legen. Und sicherlich wird es einige Kontroversen hervorrufen, aber das muss sein, weil sonst ist es kein Podcast. Ja, deswegen also, ich freue mich extrem auf dieses Projekt. Bin gespannt, was uns da erwartet. Kann selber noch nicht genau abschätzen, wie es sein wird. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine Sache, die es wert ist, dass man die angeht zusammen.
Ja, also ich genauso. Ich freue mich, ein Teil dieses Podcasts zu sein. Und ich würde mal direkt loslegen mit den Fragen. Wir haben schon einige gesammelt.
Gerne.
Die erste Frage war ja, was wir hier eigentlich hier machen. Und die hast du gerade beantwortet. Ja. Und jetzt kommen wir zu, wie lange machst du nun die islamische Arbeit?
Ja, also die islamische Arbeit, die mache ich jetzt schon seit 17, 18 Jahren ungefähr. Also wir haben damals angefangen, da war ich 16 Jahre alt. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt in den Interviews. Damals war ja nicht so wie heute, dass man überall Jugendgruppen hat und Veranstaltungen und alles auf Deutsch. Damals hätte man dich rausgeschmissen, wenn du in die Moschee gegangen wärst und gesagt hättest, ich will einen Vortrag auf Deutsch. Die hätten dich ausgelacht, die hätten gesagt, was willst du? Hier redet man Arabisch oder Türkisch oder Persisch. Wie Deutsch? Deutsch und Islam, das passt gar nicht. Aber heutzutage findest du eigentlich kaum eine Veranstaltung, wo es nicht vorher mindestens einen kleinen Kurzvortrag auf Deutsch gibt. Das heißt, es hat sich schon sehr, sehr viel getan. Damals war es aber natürlich nicht so. Und wir haben damals als kleine Jugendgruppe angefangen. Wir haben uns Al-Hiwar genannt, deswegen auch der Kanalname Al-Hiwar. Von daher stammt das. Wir waren in so einem 5. Stock von so einem Gebäude, Dachgeschoss, was nicht vermietet werden konnte. Da haben wir uns sonntags mal getroffen. Und da hat es eigentlich angefangen. Da war ich 16 Jahre alt. Und da haben wir uns halt sonntags immer getroffen, Bücher übersetzt, beziehungsweise Bücher sind wir gemeinsam durchgegangen, Koran rezitiert, jeder sollte mal was Kleines vorbereiten. Und das hat so ein bisschen das Interesse letztendlich geweckt und so hat es eigentlich angefangen. Und ich war damals quasi für den Social-Media-Bereich zuständig, obwohl es da keinen Social-Media-Bereich gab. Also es gab nur YouTube, da gab es auch kein Instagram, Facebook höchstens noch. Und habe dann einfach einen Kanal gemacht, Al-Hiwar 77. Damals war es ja so, wenn ein Name vergeben war, musste man ja so Alternativnamen nehmen. Und ich dachte mir, okay, 7 Himmel, 7 Erde, Al-Hiwar 77. Hätte niemals gedacht, dass es bis heute überlebt, der Name. Aber Alhamdulillah, wie man sieht, hat es überlebt. Und seitdem hat es dann angefangen mit Videoübersetzung erstmal, komplett. Bücherübersetzung, also 2011 oder 12 kam mein erstes Buch raus, Das Licht der Schöpfung, über den Rang des Siegels der Propheten, sallallahu alaihi wa alle. Bis dahin habe ich nur Videos von Gelehrten übersetzt und Schritt für Schritt haben wir gemerkt, okay, es wird notwendig, auch in deutscher Sprache Vorträge zu machen. Und ich glaube, im Jahre 2012 oder so war dann auch mein erster Vortrag. Das war damals von Said Munir Khabbaz, kennst du sicherlich. Das war über die Asthma, über die Unfehlbarkeit. Und Schritt für Schritt hat es dann langsam angefangen. Und ich muss sagen, bis Corona, bis 2020, war es eher so ein kleines Ding. Also ich habe ab und zu mal ein Video hochgeladen, Vorträge hochgeladen. Aber so ab 2020, wo dann Corona angefangen hat und die Moscheen plötzlich geschlossen waren, gab es dann auch diese neuen Formate mit den Kurzvideos, mit den teilweise Satire-Videos, hier Haram, Haidar kam dann hervor und einige so Cartoons und kindergerechte Sachen auch. Und das hat dann damit angefangen und seitdem, alhamdulillah, ja, ist der Kanal auch tatsächlich größer geworden.
Das ist schön. Also hast du nicht 77 Leben oder so?
Nein. Ich habe nur ein Leben und das versuchen wir auf dem besten Wege Gottes zu verbringen, inshallah.
Gut, dann die nächste Frage wäre, bist du eigentlich gelehrt? Also kann man dir folgen? Und damit meine ich nicht Instagram oder TikTok, sondern so wirklich islamisch folgen.
Also wenn mich jemand so direkt fragt, bist du Gelehrter, sage ich nein. Und das will ich an der Stelle auch nochmal deutlich machen. Nein, ich bin kein Gelehrter in dem Sinne, dass man sagt, ich habe in der Hausa studiert, 6, 7, 8 Jahre, komme raus mit Turban oder ohne Turban, ist ja letztendlich egal. Es gibt auch so ein schönes Sprichwort, was man sagt. Man sagt, Alimun bima a'lam wa jahilun bima ajhal. Also ich bin Wissen in dem, was ich weiß und Unwissen in dem, was ich nicht weiß. Also wir haben damals mit der Arbeit angefangen, als wir gesehen haben, es besteht eine Notwendigkeit, in deutscher Sprache den Islam vorzutragen. Weil wenn wir jetzt aktuell, wenn jeder jetzt sein Smartphone nehmen würde, auf YouTube geht oder sonst irgendwo und Islam eingibt, wer erscheint sofort? So ein Typ mit so einem weißen Mütze und so einem riesen Bart und Astaghfirullah, a'udhu billah und so. Und dann ist alles Haram und alles Bid'ah und alles Schirk und so weiter. Und diese Leute füllen das Internet. Und das kann es ja nicht sein. Wir als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, alayhim salam, die sagen, wir sind die Befolger der besten Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Muhammad wa al-Muhammad, salatullah wa salamu alayhim. Wir haben solch ein Erbe, solch eine Verantwortung auf unseren Schultern. Und letztendlich, wenn jemand sich über den Islam informieren muss oder informieren möchte, stößt er auf solche Leute wie beispielsweise hier dieser eine Sheikh und der andere Abu so und so. Das kann es nicht sein. Und da haben wir unsere Verantwortung gesehen, in deutscher Sprache vorzutragen. Da gibt es aber halt zwei Sachen, auf die man achten muss. Zum einen, wir müssen natürlich auf die Qualität achten. Das heißt, nicht jeder kann einfach kommen und Vorträge halten. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist. Und der zweite Punkt, der beachtet werden muss, ist auch, dass nicht unbedingt nur die Gelehrten Vorträge machen. Mit Gelehrten meine ich jetzt wirklich jemand, der in der Hause studiert hat. Es gibt irgendwo in der Mitte ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht gilt es zu finden und in dem Sinne auch vorzutragen. Das heißt, man muss eine sogenannte Amana Almiya, wie man so schön sagt auf Arabisch, das heißt eine wissenschaftliche Vorgehensweise auch dabei haben, wie man Vorträge macht. Nicht jeder kann einfach sich hinstellen, eine Kamera nehmen und sagen, ich predige jetzt über den Islam. Ja, weil das ist das, was die anderen machen und wir sehen, in welche Richtung das geführt hat, dass da teilweise wirklich absurde Sachen erzählt werden. Wir als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt haben eine gewisse Verantwortung und wir müssen natürlich auch die richtigen Lehren verbreiten. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die richtigen Lehren selber lernen und diese dann auch weitergeben. Deswegen, wenn mich jemand fragt, bist du ein Gelehrter, sage ich, nein, ich bin ein Diener der Gelehrten. Ich bin jemand, der die Gelehrten quasi unterstützt, der die Allgemeinheit der Jugendlichen sammelt und sie zu den Gelehrten führt und sagt, hier, schaut mal, da sind die Gelehrten, da können wir noch mehr lernen. Es ist ja nicht so, dass, und das hab mich auch extra darüber auch informiert, es ist nicht so, dass nur Gelehrte Vorträge machen. Viele denken, nur Gelehrte dürfen Vorträge machen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Redner und einem Gelehrten. Viele stellen diese beiden gleich. Viele denken, wenn man quasi Gelehrter ist, dann macht man Vorträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich studiere jetzt 6, 7 Jahre in der Hausa und meine einzige Aufgabe besteht darin, wenn eine Veranstaltung da ist, dass ich auf den Podest steige, auf den Mimbar steige und Vortrag mache. Dafür hast du keine 6, 7 Jahre studiert. Der Anteil des Redners für einen Gelehrten, das ist nur ein kleiner Aspekt des Gelehrtenseins. Ein Gelehrter baut eine Gesellschaft auf. Ein Gelehrter kommt in eine Gesellschaft und baut sie von Grund auf. Er analysiert die Probleme der Gesellschaft, er geht sie gemeinsam an, er kontaktiert oder ist eventuell in Zusammenarbeit mit bestimmten Institutionen, mit bestimmten Vereinen. Er baut die Gesellschaft von vornherein auf. Er hat Kontakt mit den Menschen. Die Menschen kommen zu ihm, wenn sie bestimmte Sachen benötigen. Der Aspekt des Redners, das ist nur ein kleiner Anteil davon. Ein Gelehrter ist nicht jemand, der nur Vorträge macht. Das ist ein Redner. Das ist jemand, der auf die Kanzel steigt und Vorträge macht. Das war's. Aber ein Gelehrter ist ein viel, viel umfangreicherer Prozess. Deswegen müssen wir auch in dem Sinne wirklich die Gelehrten, die wirklich auch die Bedingungen erfüllen. Also mit Gelehrten, nicht jeder, der einen Turban hat, ist gleich ein Gelehrter. Das ist uns, denke ich mal, allen klar. Und es gibt genug Praxisbeispiele, wo man sagt, okay, der Typ hat zwar einen Turban, aber der zieht den Turban quasi in den Dreck und dem sollte man sofort den Turban abnehmen für das, was er sagt, was er macht und wie viele Probleme und Fitna er zum Beispiel stiftet. Aber wir gehen natürlich immer von der positiven Mehrheit aus, diejenigen, die wirklich lange studiert haben, um der Gesellschaft dann letztendlich dienlich zu sein. Das ist das Wichtigste und wir unterstützen die Gelehrten. Ich als Redner beispielsweise sage, meine Aufgabe besteht darin, die Redner zu unterstützen, weil diese Arbeit kann man nicht alleine machen. Es reicht nicht aus, dass einer, zwei, drei, vier, fünf, wir sind noch in der Minderheit als Schia, als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt alaihim salam. Und wir müssen versuchen, die Gelehrten mit unserer Arbeit quasi auch mit zu unterstützen. Und darin sehe ich auch meine Aufgabe, wirklich die Gelehrten zu unterstützen. Und ich denke da an positive, großartige Gelehrte wie Sheikh Mohammed Mehdi, Khojadag wie Sheikh Amir, Jimen wie Sheikh Ruhullah, Sheikh Jawad Müller, Sheikh Mehdi und einige viele andere natürlich, wo man wirklich sagen kann, das sind Gelehrte, die wirklich auch die reine Absicht haben und hergekommen sind nach einem langen Studium und diese Gesellschaft mit zum Positiven verändern wollen.
Sehr schöne Antwort. Heutzutage sieht man ja in den sozialen Netzwerken, dass sich jeder zweite Sheikh nennt. Und deswegen ist es mal schön zu hören, also nicht jeder, der islamisches Wissen weitergibt, ist auch gleichzeitig Sheikh. Und deshalb, genau.
Genau, wir müssen aber natürlich eine Sache, wie gesagt, beachten. Also eine Sache ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe zum Beispiel erst dann angefangen, Vorträge zu machen, nachdem ich mehrere Jahre Bücher übersetzt habe, mit Gelehrten zusammensaß, Hauserunterrichte gehört habe, also über Fernstudium könnte man sagen. Ich bin ja auch offiziell eigentlich angemeldet bei Jamaat al-Mustafa, aber das ist nicht etwas, was ich jetzt regelmäßig verfolge. Ich habe zwar die Dateien runtergeladen, aber mein Ziel ist es gar nicht, Gelehrter zu werden, Turban zu tragen, weil dann würde ich mich selber an vielen Dingen einschränken und das möchte ich nicht. Also wir brauchen, die Gesellschaft braucht für jeden Aspekt jemanden. Das ist genauso wie wenn man sagen würde, jeder soll Arzt werden, jeder soll Architekt werden, jeder soll Ingenieur werden. Wer backt dann die Brötchen? So nach dem Motto, ja? Das heißt, wir brauchen Gelehrte, aber wir brauchen auch Leute, die, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise die Jugendlichen ansprechen und sie auf diesem Weg dann führen.
Ja, deswegen, jeder hat seine Interessen, seine Stärken. Deswegen, genau. Sayed, wie bereitest du deine Vorträge vor? Also es gibt Gerüchte, dass du Copy-Paste machst, also von andere Sprachen Vorträge hörst und dann übersetzt und kopierst. Stimmt
richtig,
das?
Richtig, natürlich. Ich sage das auch offen, ich habe das auch mehrmals gesagt. Und ich bin stolz darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Weitsicht gab, auf Vorträge von Gelehrten zurückzugreifen und diese weiterzugeben. Weil eines der schlimmsten Fehler, was man als Nicht-Experte machen kann, ist, man nimmt Al-Kafi, man nimmt Tahdhib al-Ahkam, man nimmt Bihar al-Anwar, man nimmt Najib al-Balagh und fängt an, okay, ich will heute über das Thema referieren, ich guck mal, was sagt Al-Kafi dazu? Was sagt Sheikh al-Kulayni dazu? Was sagt Sheikh al-Saduq dazu? Und bastel mir meinen eigenen Vortrag zusammen. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir sind angewiesen auf Vorträge der Gelehrte, auf Bücher der Gelehrte. Wir nehmen von ihnen das Wissen. Und ich habe viele Gelehrte, von denen ich die Vorträge übersetze und die auf meinem Stil auf Deutsch wiedergebe, eventuell einige Sachen mal hier und da ergänze. Ich sag mal, auf meine Art und Weise das wiedergebe, mit Beispielen aus der Praxis vielleicht nochmal versehen. Zum Beispiel, wie gesagt, von Sayyid Munir Khabbaz habe ich viele Vorträge übersetzt, von Sayyid Muhammad Rawa Shirazi beispielsweise, Akhlaq-Vorträge über den Tod-Vorträge, geschichtliche Sachen von Sayyid Ammar Nakhshawani, von Muhammad Baqir al-Qazwini, von anderen, von Sheikh Fawzi al-Saif. Also es gibt viele Gelehrte, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich Wissen, was man nimmt, aber auch natürlich immer mit einer gewissen Skepsis, also zum Beispiel auch bei Sayyid Ammar Nakhshawani als Beispiel. Da kann ich auch nicht sagen, ich kann zu 100% alles nehmen, was er sagt. Also ich habe selber mal ein Video gemacht über ein Thema, was er angesprochen hat, womit ich jetzt nicht übereinstimme. Und ich habe dann meinen Lehrer, den verehrten Sheikh Dr. Mohammadi, der Koranwissenschaftler ist, auch diesbezüglich gefragt. Es ging da um den Vers in Surah 15, Vers 41, wo gesagt wurde, dass der Name von Ali a.s. namentlich im Koran erwähnt wird. Ja, und da hat natürlich der Sheikh das aufgeklärt und die Überlieferung angebracht, wieso die Namen der Imame nicht im Koran vorhanden sind. Das heißt, auch da muss man natürlich immer mit einer gewissen Sorgfalt auch an die Sache herangehen und immer schauen, okay, wo, in welchem Bereich ist derjenige ein Experte? Zum Beispiel bei Sayyid Ammar weiß ich, in Geschichte ist er ein Experte. Geschichtliche Sachen kannst du deine Augen zumachen und die Sachen von ihm nehmen. Aber eventuell Aqaid kann es vielleicht mal ab und zu ein paar Sachen geben. Bei anderen Gelehrten wie Sayyid Munir, da Sayyid Munir Khabbaz, also über den, da reicht die Zunge nicht aus, über seine Vorzüge zu sprechen und was für einen Rang er genießt und andere Gelehrte genauso. Da kann man wirklich die Vorträge nehmen, die übersetzen, entsprechend dann auch vortragen. Aber auch das ist keine Sache, die man sich so einfach vorstellt. Es ist nicht so, dass nur weil jemand jetzt zum Beispiel Englisch kann oder Arabisch kann, einen Vortrag nimmt, übersetzt und den vorträgt. So ist es nicht, weil es kann sein, dass du viele Sachen vielleicht falsch verstehst, missverstehst, vielleicht nicht so rüberbringst, wie es eigentlich gemeint ist. Das heißt, du brauchst ein gutes islamisches Hintergrundverständnis, um diese Vorträge zum einen selber zu verstehen, was damit gemeint ist und sie dann auch wirklich so korrekt weiterzugeben. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, nur weil er jetzt Englisch kann oder Arabisch kann, dass er sich Vorträge anhört und diese eins zu eins so weitergibt. Weil dafür braucht man wirklich schon ein gewisses Hintergrundwissen. Und über diejenigen, die jetzt sagen, hör, der macht Copy-Paste-Vorträge, denkt dir ein Gelehrter, jetzt zum Beispiel ein Gelehrter, der jetzt kommt und einen Vortrag macht, diejenigen, die jetzt aus der Hausa zurückgekommen sind, das ist auch Copy-Paste. Sie lernen von ihren Lehrern und geben diese Info hier weiter. Sie kopieren von dem Buch und geben dieses Wissen hier weiter. Keiner setzt sich hin und erfindet irgendwas Neues. Wir geben alles weiter, was wir gelernt haben. Wir geben alles weiter.
Klassisch, typisch Schule. So.
Typisch Schule. Ich lerne von meinem Lehrer und das, was ich gelernt habe, gebe ich weiter. Ich lese von dem Buch, lerne was von meinem Lehrer, höre hier mal da noch was an, kombiniere alles und gebe es zum Beispiel weiter. Mhm. Das ist ein völlig normales Prozedere, was es gibt und das ist nicht etwas, wofür man sich schämt. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf zu sagen, dass meine Vorträge auf Vorträgen von Gelehrten basieren. Weil das ist eine Sache, wo ich dann sagen kann, okay, wenn du irgendwie ein inhaltliches Problem mit meinen Aussagen hast, komm, lass uns darüber reden. Du hast ein Problem, dass ich das und das gesagt habe. Schau mal, ich habe das von dem Gelehrten. Das steht in dem Buch, der hat das gesagt. Ich habe quasi eine Hujja, einen Beweis dafür, wo ich sagen kann, diese Aussage kann ich auch vor Gott vertreten, weil ich da auf einen Experten zurückgegriffen habe. Es ist nichts, was ich mir selber ausgedacht habe. Oder es ist nichts, wo ich sagen kann, das ist meine eigene Meinung beispielsweise. Das ist als Nicht-Studierter, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Auch die Studierten, wie gesagt, auch die Gelehrten, die einen Turban tragen, die sich da hinsetzen, auch deren Vorträge, wie bereiten sie die Vorträge? Meinst du, setzen sich hin und, ja okay, jetzt erfinde ich mal irgendwas? Sicherlich nicht. Sie holen sich ein Buch, sie holen sich Vorträge von anderen Gelehrten, sie erinnern sich, was sie im Unterricht eventuell gelernt haben. Und fügen das dann zu einem Vortrag zusammen. Also auch da ist es Copy-Paste, nur da sind die Gelehrten, von denen sie das haben, die Lehrer nach Hause, die kennen wir vielleicht nicht namentlich, aber das, was wir an Vorträgen sehen online, wie von den Gelehrten, die ich bereits erwähnt habe, die kennt man namentlich. Und von daher denke ich mir, ich mache das lieber so und habe ein ruhiges Gewissen. Und ich sag mal so, auch die englischsprachige, die arabische Community ist ja viel weiter als die deutschsprachige. Und warum müssen wir das Rad neu erfinden, wenn es sehr gute, qualitativ hochwertige Vorträge in Englisch, Arabisch und so weiter gibt, dass wir diese Vorträge nehmen und auf Deutsch weitergeben? Weil in dem Pensum, jede Woche ein Vortrag, wenn man das alles selber vorbereiten müsste, ist es eine Sache, die unmöglich ist. Von daher hat sich das System gut bewährt bisher und auch viele Gelehrte haben das auch bestätigt, also auch bestimmte Persönlichkeiten sind zu mir gekommen und gesagt, das ist gut, dass du das so machst und nicht selber auf eigene Faust quasi Al-Kafi aufschlägst und da einfach gemäß deiner Meinung Hadithe interpretierst. Das ist eine Sache, was ich niemals machen würde und ich kann auch jetzt wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie einen Vortrag so vorbereitet, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt Al-Kafi und Tahdhib al-Ahkam und nehme das und das und bastel mir selber irgendwas zusammen, ohne wirklich eine Grundlage zu haben. Selbst die Hadithe, die ich verwende in den Vorträgen, wenn ich jetzt zum Beispiel was hinzufügen will, selbst diese Hadithe nehme ich nicht direkt aus den Büchern der Urquellen quasi, aus Al-Kafi, sondern ich greife auf Bücher von Gelehrten zurück, die diese Überlieferung verwendet haben. Weil dann kann ich sagen, der Gelehrte, dieser Marja, dieser Ayatollah, hat diese Überlieferung verwendet, um etwas zu argumentieren. Also habe ich ein gutes Gewissen, wenn ich ebenfalls diese Überlieferung verwende. Weil die hat er mindestens geprüft. Da bin ich quasi aus der Sache raus. Aber wenn ich selber zu Bihar al-Anwar gehe und selber hier diese Überlieferung nehme, dann kann ich am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und ich muss mir die Frage gefallen lassen, aus welchem Grund, mit welchem Recht bist du zu Bihar al-Anwar gegangen und hast diese Überlieferung genommen? Diese Frage muss ich mir gefallen lassen. Und ich habe dann auch keine Antwort. Aber wenn ich sage, oh Allah, ja, ich habe die Überlieferung genommen, die steht in Bihar al-Anwar, aber ich habe mich darauf beruht, dass dieser Marja, dieser Großgelehrte, dieser Bahith, dieser Wissenschaftler, er hat diese Überlieferung verwendet und damit das argumentiert. Ich habe mich darauf gestützt, weil er ein Experte ist, er hat studiert, er genießt einen guten Ruf. Das war das, was ich mit bestem Wissen und Gewissen machen konnte. Von daher denke ich mir, so bin ich dann inshallah aus der Nummer raus.
Ja, passend dazu, perfekt. Also das Thema, also islamisches Wissen weiterzugeben, dahinter steckt ja auch eine große Verantwortung. Und deswegen soll man auch dementsprechend halt...
Natürlich, das ist ein aufpassen. Erbe. Das ist ja ein Erbe, wofür die Imame getötet wurden, wofür viele Gelehrte ihr Blut gelassen haben, damit uns diese Lehren erreichen. Wir, die jetzt um Imam Hussein a.s. trauern, Wir gedenken das Blut Imam Husseins, was er geopfert hat, er und seine Familie, damit diese Lehren uns heute erreichen. Mhm. Und wie verantwortungslos wäre es, wie töricht wäre es, wenn ich so leichtfertig mit diesem Wissen umgehe, dass ich selber sage, okay, khalas, ich habe Internet, ich kann Al-Kafi eingeben, zack, habe ich Al-Kafi vor mir. Ich kann Al-Ihtiradat von Sheikh Sadr eingeben, zack, ich habe es vor mir. Und jetzt bastel ich mir was zusammen, ohne wirklich ein fundiertes Studium zu haben. Das ist töricht, das ist respektlos gegenüber den Lehren der Ahlul Bayt a.s. und wofür sie gestorben sind und was sie letztendlich uns hinterlassen haben. Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen und nicht so wie die Salafisten beispielsweise, wo jeder, der sofort hier bindet sich so ein rot-weißes Tuch um sich, sagt, ich bin Sheikh so und so, esst bei den Juden und Christen, aber nicht bei Schiiten. So. Das wollen wir natürlich nicht.
Ja, man muss auch aufpassen, also im Internet gibt es viele. Also man muss gucken, bei wem, von wem man die Videos guckt.
Richtig, richtig. Das ist ja genauso wie, wenn ich was essen will oder trinken will. Mhm. Wenn ich was essen will, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Zutatenliste an, um zu schauen, okay, was ist denn da drin? Weil diese Stoffe, diese Nahrungsmittel, das füge ich meinem Körper zu. Mhm. Ich will wissen, ob es meinem Körper Schaden zufügt. Das Wissen, was ich nehme, ist Nahrung für die Seele. Und genauso muss ich darauf achten, diese Nahrung für meine Seele, die ich nehme, ist sie vergiftet oder ist sie richtig, ist sie korrekt? Ist es ein Wissen, wo jemand kommt und sagt, der Koran ist verfälscht? Oder ist es jemand, der kommt und sagt, der Koran ist das Buch Gottes, die Hujja, die erste bis zur letzten Seite ist komplett richtig, authentisch und nichts ist dem hinzugefügt worden und nichts wurde im Koran weggenommen. Das heißt, es ist eine Sache, die Einfluss auf meine Aqida hat und dementsprechend muss ich vorsichtig sein, von wem ich das Wissen nehme und von wo diese Person auch sein Wissen nimmt. Ja, und deswegen habe ich das auch so klar und deutlich hier gemacht, dass ich mir nicht die Sachen ausdenke oder eigene Meinung oder was auch immer, sondern alles, was ich in den Vorträgen sage, die Antworten, deswegen die Geschwister wissen auch, ich mache das in Discord deutlich, Frage-Antwort-Runde. Ich sage nur, ihr kennt mich, wenn eine Frage gestellt wird, von der ich nicht 100% die Fatwa im Kopf habe, antworte ich nicht. Ich will auf Nummer sicher gehen. Und Imam Ali a.s. sagte auch so schön, وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمْ. Und keiner von euch soll sich schämen, wenn er über etwas befragt wird, was er nicht weiß, dass er sagt, ich weiß es nicht. Wenn du über etwas befragt wirst und du sagst, ich weiß es nicht, zeigt es, wie charakterstark du bist. Das zeigt keine Schwäche von dir, es zeigt deine Stärke. Und deswegen denke ich mir, es ist absolut kein Problem, wenn man über Sachen gefragt wird, sage ich weiß es nicht, ich schaue nochmal nach, ich frage nochmal ein paar Gelehrte und dann gebe ich dir die Antwort, fertig. Wenn ich die Fatwa aber im Kopf habe, wenn ich weiß, was die Gelehrten dazu sagen, dann antworte ich darauf, inshallah.
Passend zum Thema Gelehrten, wer ist eigentlich dein Marja, Sayyid?
Eieiei. Also aus dem Thema habe ich gesagt, öffentlich sage ich das nicht. Die Marja'iyya ist eine private Sache. Jeder soll sich den Marja aussuchen, den er für geeignet hält, den er als Meistwissenden hält. Ich habe gesagt, ich sage nicht, wer mein Marja ist, weil ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie den Marja nehmen, nur weil ich ihn nehme, als Beispiel. Ich möchte nicht irgendwie unbewusst für jemanden Werbung machen, weil letztendlich, stell dir vor, ich liege falsch, als Beispiel. Und jemand nimmt einen Marja, nur weil ich ihn genommen habe, als Beispiel. Dann bin ich auch ein bisschen dafür verantwortlich. Natürlich, die Person muss recherchieren. Aber ich will einfach nicht in diese Falle tappen. Ich sag, Marja'iyya ist eine Sache, die privat ist. Jeder soll sich informieren, jeder soll recherchieren und den Marja nehmen, den er für sich als geeignet hält, wo er zu der Gewissheit kommt oder zu der Erkenntnis kommt. Er ist der Meistwissendste. Ich habe einen Marja, den befolge ich in Fiqh-Fragen, zu dem kehre ich zurück, wenn es bestimmte Anliegen gibt. Und das ist eine Sache zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala. Ich weiß, viele denken immer noch, ich bin mit Sayyid Kamal Haidari verbunden und so stark, weil ich halt früher viele Bücher von ihm übersetzt habe oder halt in engem Austausch mit ihm stand. Aber ich kann jetzt sagen, diese Themen sind komplett weg. Ich bin weder Haidari noch sonst irgendwer. Ich bin jemand, der für die deutschsprachigen Jugendlichen hier vor Ort da ist. Egal, ob jemand Imam Khamenei folgt, Sayyid Sistani, Sayyid Fadlala noch folgt, Sayyid Kamal Haidari oder andere Maraja folgt, das ist mir absolut egal. Es ist seine Privatsphäre. Solange er mich respektvoll behandelt, behandle ich ihn respektvoll. Solange er mich als Bruder sieht, sehe ich ihn als Bruder und da habe ich überhaupt kein Problem damit. Von daher, dieses Thema, da sage ich bewusst, ich beantworte das nicht öffentlich, weil ich einfach, wie gesagt, weil ich einfach nicht jemanden in eine bestimmte Richtung drängen will, sondern jeder soll das für sich selber entscheiden.
Es bleibt anonym, so wie Anonymous. Okay, gut, dann, also du hast gerade Salafisten erwähnt und Wahhabiya und so. Wie geht man eigentlich so mit Feinden um, diese Konflikte, Schia, ja, Salafisten, ja, und so? Das sieht man ja auch heutzutage oft, also auf TikTok, sehr weit verbreitet. Auch viele Livestreams, die darüber reden. Was sagst du dazu, wie geht man mit Feinden um?
Ja, ja. Also, Ey, das ist so schlimm manchmal. Ich poste ein Koran-Video auf TikTok und da kommt jemand, ja, ich Shia seid Kuffar. Ja, ich poste ein Video über Koran. Also, was ist, yani, der Hass gegenüber Schiiten im Internet ist extrem und das kann man nicht leugnen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich lösche diese Kommentare einfach. Es bringt gar nichts, darauf einzugehen, großartig in Diskussionen einzusteigen. Ja, es fördert den Algorithmus und ja, die Leute kommen und kommentieren und es wird... Aber man muss sich da halt immer die Frage stellen, auf wessen Kosten soll das alles geschehen? Und es gibt Feinde. Wir haben ohne Zweifel Leute, die uns nicht mögen als Anhänger der Schule der Hilbert. Das ist aber nichts Neues. Es hat damals mit Imam Ali a.s. angefangen, über den Sachen verbreitet wurden, wie er betet nicht. Es hat damit angefangen mit Imam Al-Hassan a.s., über den gesagt wurde, er heiratet und lässt sich scheiden, so verheiratet eure Töchter nicht mit ihm. Über Imam Al-Hussein, dass er gegen den Imam und den Khalifen seiner Zeit aufgestanden ist und einen Fehler gemacht hat. Also diese Sachen wurden schon immer gegenüber den Imamen gesagt und gegenüber den Schiiten gesagt. Sie wurden schon immer gehasst und verabscheut und bekämpft. Und das ist etwas, was uns heutzutage auch noch widerfährt. Und wir müssen immer schauen, wie die Imame damit umgegangen sind. Wenn jemand zu Imam Al-Hassan kam und ihn und seinen Vater beleidigt hat, hat der Imam zurückbeleidigt? Hat er gesagt, hat er seine Heiligtümer beleidigt? Wenn jemand kam und Imam Al-Mushtaba beleidigt hat und seinen Vater, hat der Imam dann Aisha beleidigt und Umar und Abu Bakr beleidigt? Der Imam hat geantwortet, ich sehe, du bist fremd in der Stadt. Brauchst du etwas? Essen, trinken? Brauchst du Obdach? Brauchst du Kleidung? Ich bin für dich da. Du hast gerade meine ganze Familie beleidigt. Ich weiß, du hast mich beleidigt, aber wenn du was brauchst, ich sehe, du bist neu hier. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Khalas. Diese Sache hat diesen Mann umgedreht, sodass er gesagt hat, ich habe die Stadt Medina betreten und ich habe niemanden mehr gehasst als dich und deinen Vater und jetzt verlasse ich Medina und ich liebe niemanden mehr als dich und deinen Vater. Der Koran und die koranische Methodik sagt, wehre das Schlechte mit dem Guten ab. Und das sollte, denke ich, auch unsere Methodik sein. Und wenn wir sagen, wir sind Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, alayhim salam, dann sollten wir auch gemäß unseren Vorbildern agieren, inshallah.
Sayed, was sind deine Herausforderungen, also in den sozialen Netzwerken, wenn man bekannter wird? Du bist ja jetzt mittlerweile etwas bekannter geworden.
Bin ich das?
Ja. Und also wirst du auf der Straße erkannt? Also ich finde, also man von TikTok und so, du warst oft auf meiner For You, so habe ich doch langsam besser kennengelernt.
Ja.
Aber ich frage dich jetzt mal so, wirst du auf der Straße erkannt von anderen Leuten? Von Salafisten?
ja, das kommt tatsächlich in letzter Zeit schon öfters vor. Wenn ich jetzt von der Mittagspause auf Arbeit irgendwo rausgehe und irgendwie was holen gehe, werde ich manchmal angesprochen. Oder wenn ich halt in Restaurants gehe. Letztes Mal saßen wir und haben gegessen und dann habe ich gemerkt, jemand hat mich von der Seite mal angestarrt. So eine Familie saß da. Dann, du bist doch der von TikTok, oder?
Ja, so, genau, ja. Das meine ich.
Genau, die Sache ist die, TikTok habe ich nicht mal seit einem Jahr vielleicht, aber ich habe seit über 10 Jahren YouTube. Keiner sagt, ich kenne dich von YouTube, sie sagen, ich kenne dich von TikTok. So, warum?
Auf TikTok ist es einfacher, halt viral zu gehen. Man kommt schneller auf die For You, kriegt mehr Aufrufe.
Ja, ich hasse TikTok, schon mehrmals gesagt. Aber ja, es ist leider, also es ist so, kann man nichts machen. Ich hätte selber niemals damit gerechnet, dass es irgendwann so kommt, dass man auf der Straße erkannt wird. Aber es ist jetzt nicht so extrem oder so. Also ich kann jetzt ruhig auch nochmal einkaufen gehen, ohne angesprochen zu werden.
Also kein Cristiano Ronaldo.
Ja, naja, er verdient ein bisschen mehr als ich, aber nein, aber ich sag mal so, natürlich, wenn man auf Veranstaltungen ist oder irgendwo, wo es halt viele Schiiten gibt, klar, dann wird man ab und zu mal angesprochen. Aber das bringt halt wirklich auch Herausforderungen mit sich. Und das war eine Sache, wo ich mir von vornherein immer gesagt habe, okay, ich darf niemals in diese Falle tappen. Weil diese Sachen, man denkt immer, ja, es ist schön und so, viele Leute kennen dich und viele Leute. Aber ihr wisst nicht, was das für eine Herausforderung ist. Und ich habe gesagt, im Podcast reden wir offen und ehrlich, ohne ein Blatt vorm Mund. Was für eine Herausforderung es ist, seinen Nefs hier zu zügeln. Weil ich habe gesehen, wie viele Menschen dadurch zugrunde gehen können, indem sie jetzt auch auf islamischem Wege, sage ich mal, bekannter werden und was dann alles passieren kann mit dem eigenen Ich. Und ich habe mir von vornherein immer gesagt, pass bloß auf, dass du nicht so endest. Hochmütig wirst, arrogant wirst, denkst, du bist jetzt irgendwie besser als jemand anderes oder sonst irgendwas. Deswegen, ich habe das auch ein paar Mal erwähnt, ein Vers, wirklich ein Vers im Koran ist es, der mich immer auf dem Boden hält. Und egal, was passiert, egal wie viele Leute kommen, sagen, Salam, Sheikh, sie nennen mich Sheikh, warum auch immer. Ich sage immer, ich bin kein Sheikh, ihr könnt wenn schon Sayyid sagen, aber kein Sheikh. Salam, Maulana und Sayyid und oh, du hast das und so. Ein Vers hält mich immer auf dem Boden, lässt mich nicht abheben. Und das ist der Vers in Surat An-Naml. Worin es heißt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Das heißt, so viel übersetzt, so viel wie, dies ist von der Gunst meines Herrn, damit er sieht, ob ich dankbar bin oder Kufur begehe. ich denke mir immer, alles, was ich mache und tue und diese Bekanntheit in Anführungszeichen, also ich will gar nicht so darstellen, als wäre ich jetzt irgendwie bekannt. Nein, bin ich nicht. Alhamdulillah, will ich auch nie werden. Aber das, alles, was man bekommt, ist letztendlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt es dir und er kann es dir nehmen. Sei dankbar dafür, dass er es dir gegeben hat. Und was sagt der Koran? Ashkur am Akfur. Was ist das Gegenteil von Dankbarkeit? Kufur. Der Koran sagt nicht Undankbarkeit. Er sagt entweder du bist dankbar oder du bist Kafir. Also du erkennst die Wahrheit und bedeckst die Wahrheit. Also was kann es Schlimmeres geben? Deshalb, ich denke mir, diese bescheidene Anzahl an Follower, diese bescheidene Reichweite, diese Leute, die kommen und sich bedanken und Fotos machen wollen, ich denke mir, oh Allah, vielen Dank dafür. Das ist eine Gunst von dir, was ich sicherlich nicht verdiene. Und es gibt viel mehr Leute, die es eher verdienen. Aber ich danke dir dafür, oh Allah, sorge dafür, dass ich immer diese Weitsicht habe und sage, dies ist von dir und ich, das ist nichts von mir. Niemals soll der Mensch so arrogant sein und denken, ich habe es geschafft aus meiner Kraft. Khayruka ilayna nazil wa sharruna ilayka sa'id. Wie Imam Zainul Abidin a.s. in seinem bekannten Dua bi Hamza Thamali sagt, das Gute kommt von dir zu uns hinab und das Schlechte steigt von uns zu dir empor. Das Gute kommt von Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, aber was geben wir Allah subhanahu wa ta'ala wieder? Nur das Schlechte, nur unsere Sünden, nur unsere Undankbarkeit. Und deswegen, das, was du in dir selber siehst, und das gilt jetzt nicht nur für mich, das gilt für jeden von uns, ob du eine gute Ehefrau hast, ob du einen guten Job hast, ob du vermögend bist, ob du gesellschaftlich einen bestimmten Status hast, wisse und erinnere dich immer daran, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dir das gegeben hat und er kann es dir in eine Sekunde wieder wegnehmen. Glaub nicht, dass es etwas ist, was du aus eigener Kraft gemacht hast, wäre Allahs Gunst und seine Barmherzigkeit und Gnade nicht über dich, du hättest nichts davon erlangt, nichts davon erreicht. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, solange ich diesen Vers im Hinterkopf habe, alles, was passiert und egal, was noch zukünftig passieren kann, ich weiß, es ist alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sollte ich mich eines Tages unwürdig erweisen, diese Gnade zu empfangen, kann Allah subhanahu wa ta'ala mich in einer Sekunde austauschen. Braucht mich Allah subhanahu wa ta'ala? Natürlich nicht. Allahu ghaniyun anil alamin. Erhaben ist er über und reich ist er über die Welten. Wenn ich dessen nicht würdig bin, weg, jemand anderes. 10 neue können kommen, die 1000-mal bessere Arbeit als ich leisten. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala dafür dankbar sein. Und das betone ich auch immer in den Veranstaltungen und speziell auch an die Organisatoren von Moscheen und Veranstaltungen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür sein, dass er uns die Gnade und die Gunst gegeben hat, auch nur ein Staubkorn von der Moschee vom Boden aufzuheben und in den Mülleimer zu schmeißen. Das ist eine Gnade Gottes, dass er dir, was er dir geschenkt hat. Er erlaubt dir, sein Licht zu verbreiten. Er erlaubt dir, die Botschaft von Muhammad und Muhammad zu verbreiten. Wie viele Menschen gibt es da draußen, heute, gestern, morgen, die nichts mit dieser Botschaft zu tun haben? In welcher Dunkelheit irren sie umher? Und wir haben dieses Licht, inshallah, erkannt. Und wir sind auf diesem Wege. Aber leider ist teilweise die Einstellung von manchen so, wenn sie aktiv in den Moscheen sind, sie denken, ach, ich tue Gott was Gutes. Gott schuldet mir was. Ich tue etwas für Gott und Gott muss mir jetzt etwas dafür zurückgeben. Sei froh, dass du Gott dienen darfst. Sei froh, dass Allah dich erwählt hat, den Schlüssel von der Moschee in der Hand zu halten und aufzuschließen und diese Hasanat zu kassieren. Wenn du irgendwann keine Lust mehr hast oder das nicht mehr willst oder unwürdig bist, weil du diese Gunst und Gnade, weil du nicht dankbar bist, Allah subhanahu wa ta'ala tauscht dich aus. Es gibt 1000 andere, denen er diese Gunst geben kann. Sei dankbar dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gunst und Gnade geschenkt hat. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, auf den man seinen Nefs wirklich zügeln muss. Weil, wie gesagt, Leute schreiben einen an. Natürlich, wir reden hier offen und ehrlich. Die Männer natürlich werden auch von Frauen dann auch angeschrieben. Natürlich religiöse Fragen. Aber es kommen halt diese Fitna-Zustände. Und da ist es wichtig und schwierig, dass man wirklich seinen Nefs im Zügel hält und sagt, wir haben ein Ziel vor Augen. Ich darf mich davon nicht jetzt korrumpieren lassen, ich darf nicht korrupt werden, ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren, ich darf nicht irgendwie abheben und denken, ich habe das jetzt aus meiner eigenen Kraft geschafft, alles ist von Gott. Und wenn Gott nicht wäre und es nicht möchte, kannst du morgen alles verlieren. Und wie viele Beispiele kennen wir von Leuten, die gedacht haben, ich habe alles aufgebaut und alles gemacht und ich bin bekannt bei den Leuten. 2 Tage später waren sie so tief gesunken, dass kein Mensch mehr sich sogar an den Namen dieser Leute erinnert. Und das ist eine Lehre für uns alle. Inshallah, wie in der islamischen Geschichte, Praxisbeispiele, haben wir immer Leute gesehen, die abgestürzt sind. Und das darf uns halt niemals passieren. Und deswegen, wenn wir aber unser Ziel fokussiert richten und wie der Koran sagt, مَكَانَ لِلَّهِ يَنْمُ, was für Gott ist, wird blühen, überlass alles Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wirklich eine Sache, die ich auch bei einem Gelehrten mal gehört habe, was er gesagt hat. Er sagte, die Taten, die wir machen, die sind für Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? Ja. Die sind für Allah. wenn ich etwas für Allah mache, wenn ich jemanden für eine Person mache, ich übergebe ihm diese Sache. Was passiert dann? Ich sage, ich habe das für dich gemacht, geh du damit um, wie du willst. Wenn ich dir jetzt etwas schenke, du kannst damit umgehen, wie du willst, du kannst damit machen, was du willst. Entweder du nimmst es an, ein Bild beispielsweise, du hängst es an die Wand, oder du kannst das Bild nehmen und in den Müll schmeißen. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich hab kein Recht mehr, dir zu sagen, was du damit machen sollst, weil es gehört dir. Wir geben unsere Taten Allah subhanahu wa ta'ala und sagen, oh Allah, hier sind meine Taten, mach du damit, was du willst. Wenn du sie erfolgreich machen willst, so bist du der Gnädige, der Barmherzige. Wenn du sie nicht erfolgreich machst und sie in Vergessenheit geraten lässt, dann bist du der Weise, der weiß, dass diese Sache vielleicht nicht gut für mich endet. Vielleicht ist es nicht gut, dass ich eine bestimmte Followerzahl von 100.000 oder 300.000 habe. Vielleicht ändert das dann wirklich meinen Nefs und ich werde abgehoben und dann gehe ich in die andere Richtung. Manche Menschen wünschen sich Reichtum, aber sie sollten froh sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie in Armut belässt, weil wären sie reich, hätten sie Allah vergessen. Aber in dem Zustand der Armut gedenken sie Allah subhanahu wa ta'ala und das ist das, was sie letztendlich retten wird, weil sie in Geduld verbleiben. Wer sagt also, das müssen wir auch auf die sozialen Medien adaptieren, wer sagt uns also, dass es für mich jetzt Beispiel, ich nehme jetzt mich als Person als Beispiel, dass es für mich besser ist, dass ich jetzt nur so wenig Followerzahl habe und dann immer noch auf dem Boden bleibe, als wenn ich jetzt vielleicht 500.000 habe und plötzlich abgehoben bin. Was ist für mich letztendlich besser? Lieber wenig Follower, dafür Allah näher als viele Follower und Allah vergessen. Ja, das ist eine Lehre, dass wir für unser gesamtes Leben auch mitnehmen müssen. Wichtig ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen und er immer in unserem Fokus bleibt. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist extrem einfach und es gibt nichts Leichteres, als eine große Followerzahl aufzubauen. Ich brauche morgen mit der Kamera rauszugehen, wir beide gehen raus und pranken Leute. Stellen den Bein, wirfen hier, Ball hier, triff mal da. Hier hast du, keine Ahnung, so 50 Euro versteckt oder Überraschungspaket. Damit kannst du Follower generieren. Je dümmer du bist, umso mehr Follower kriegst du letztendlich, kann man schon sagen. Du kannst deine Eltern pranken, deine Geschwister, deine Kollegen, deine was auch immer. Du kannst so viel Müll draußen bauen und aufnehmen, so kriegst du Follower. Aber am Ende, wenn du stirbst, wenn die Leute sagen, oh, der hat mir so viel geholfen in meinem Leben, ja, der hat mich immer zum Lachen gebracht, okay, das ist gut, jemanden zum Lachen zu bringen, aber auf die richtige Art und Weise. Oder aber, du hast weniger Follower, aber dafür die Leute, die dann kommen und sagen, dank dir bin ich meiner Religion näher. Dank dir habe ich angefangen zu beten. Dank dir weiß ich, wer Imam Ali ist, wer die Imame der Ahl-Bayt a.s. sind. Und vielleicht sind es, lass es 3 Leute sein, 4 Leute, die das sagen. Oder 100.000, die sagen, ich habe gelacht, bei TikTok schöne Zeit verbracht, fertig. Was ist für dein Jenseits besser? Deswegen, ich denke mir, es wird einen Tag geben, wo wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Jeder wird im Grab landen. Jeder wird mit seinen Taten konfrontiert werden. Mit welchen Taten will ich vor Allah subhanahu wa ta'ala treten? Dass ich 500.000 Follower habe, aber die damit generiert habe, dass ich Leute geprankt habe und vielleicht Sünden begangen habe, indem ich vielleicht Sachbeschädigung begangen habe oder Leute verletzt habe oder über Leute gelacht habe. Oder aber mit religiösen Sachen, dann habe ich weniger Follower, das stimmt. Es sind weniger Leute da, es sind mehr Angriffe da. Innerhalb der Schia und außerhalb der Schia. Leute, die mir drohen. Einmal hat mir jemand geschrieben, wirklich auf Instagram hat mir jemand geschrieben, wenn ich dich sehe, ramme ich dir ein Messer von hinten. Sicher, er denkt bestimmt, er kommt ins Paradies. Aber so eine Sache, das musst du dir gefallen lassen. Ja, oder Leute, die dann wirklich Lügen über dich verbreiten, Gerüchte über dich verbreiten, sagen, du machst dies und jenes nur, um Likes zu generieren, Follower zu generieren. Es gibt so viele Sachen, die über einen als Lügen erzählt werden, aber du denkst dir, ich schaue nach vorne, weder nach rechts noch nach links, weil das würde mich aufhalten. Ich schaue nach vorne, habe ein Ziel und sage, diese Taten sind für dich, oh Allah. Mach damit, was du willst. Willst du sie einsetzen für dich, weil du denkst, okay, ich erteile ihm die Gnade und die Gunst und die Barmherzigkeit, dass ich ihm das erfolgreich mache, so bist du der Barmherzigste aller Welten. Wenn du sagst, nein, diese Arbeit lasse ich scheitern, in Vergessenheit geraten, oh Allah, du bist weise und weißt, was du tust, sicherlich ist das dann besser für mich. Wenn wir unsere Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala übergeben, Allahu huwal wali, er ist der Wali, el wali im Arabischen, el heißt, er ist unser Vormund, der absolute Vormund, er lenkt unsere Angelegenheit. Du kannst dich entspannt zurücklehnen und alles Allah übergeben, sagen, oh Allah, lenk meine Angelegenheit, du bist der Lenker der Angelegenheiten und inshallah wird sich alles immer zum Besten kehren.
Ahsan Sayyid, also deine Antworten leuchten mehr als die Lichter im Hintergrund für mich.
Es sind auch nur 4 Lichter an, aber dein Nur, mashallah, leuchtet mehr.
Sayyid, aber jetzt mal ehrlich, bist du nicht manchmal unter 4 Wänden und denkst dir so, ich will mehr Follower haben?
Also natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist mir völlig egal. Jeder, der in so sozialen Medien aktiv ist, denkt sich, boah, jetzt vielleicht mehr Follower, jetzt mehr Leute. Weil letztendlich bedeutet das ja auch, dass mehr Leute deine Arbeit verfolgen, dass sie mehr Vorträge. Natürlich, das würde einen erfreuen. Aber das darf nicht unser Ziel sein. Wenn wir als Ziel Follower generieren haben, dann können wir draußen mit Pranks anfangen. So, das darf nicht das Ziel sein. Wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Oh Allah, hier ist deine Arbeit, hier ist meine Arbeit, die ist für dich. Wenn du sie erfolgreich machen willst, lass 100.000 Follower generieren. Wenn du denkst, nein, diese 100.000 Follower sind schlecht für mich, lass mich bei einem Follower vielleicht. Eine Person, der ich was beibringe und die mir vielleicht am Tage des Gerichts nützt, ist besser als 100.000 Leute, die wegen mir vielleicht Sünden machen, weil ich vielleicht irgendwas Schlimmes auf der Straße gemacht habe. Alle lachen und die machen es vielleicht nach und ich kassiere die Sünden von denen auch noch. Dann lass mich lieber bei diesem einen Follower. Aber ja, natürlich, auch ich gucke, okay, wie sind die Followerzahlen, wie entwickeln sie sich, welches Video ist viral gegangen, welches nicht, welches ist gut angekommen. Da, klar, ich habe ein Team und die analysieren das auch und dementsprechend natürlich, ich will nicht lügen, natürlich schaut man darauf auch und ich habe mich auch gefreut, dass ich bei YouTube jetzt die 10.000 geknackt habe dieses Jahr, bei Instagram die 10.000 geknackt habe. Das zeigt, dass ja diese Arbeit ankommt, dass es bei den Jugendlichen gut ankommt, dass es erfolgreich ist, Alhamdulillah. Aber letztendlich sagen, oh Allah, das ist von dir. Willst du sie weiter erfolgreich machen? Mach es. Soll es da bleiben? Dann bleibt es da. Das ist mir völlig egal. Ich mache einfach und das Ergebnis liegt bei Gott, inshallah.
Ja, genau. Also vor allem jetzt, also auf die Followerzahl bezogen. Mhm. Es ist ja gut. Ich finde heutzutage zum Beispiel schade, dass Menschen, die Pranks machen oder Fitner auf TikTok, mehr Follower, mehr Zuschauer haben, als Menschen wie deine Person halt islamische Werte verbreiten.
Das ist die Natur des Menschen.
Das ist leider immer so traurig zu sehen, auch weil auf TikTok und in den sozialen Netzwerken sind aktuell auch sehr viele Kinder, Jugendliche und es ist schade, dass die dann solche Follower und sowas als Vorbilder nehmen, anstatt andere, die den Islam verbreiten. Natürlich muss man auch aufpassen, von wem man die Videos guckt, also welche islamischen Videos man guckt. Aber ja, wo siehst du eigentlich so die Gefahren in den sozialen Netzwerken? Also siehst du da, gibt es auch Gefahren?
Natürlich, natürlich. Ich würde sogar sagen, die Gefahren sind viel größer als der Nutzen letztendlich. Ich habe mich auch eine sehr lange Zeit gegen TikTok gewehrt. Also ich habe eine lange Zeit gesagt, ich mache mir kein TikTok und ich halte mich davon fern. Es ist wirklich eine Katastrophe. Diese ganzen Dinger sind wirklich eine Katastrophe, aber sie haben etwas Gutes und sie haben etwas Schlechtes. Mhm. Und man könnte vielleicht sagen, das Schlechte überwiegt dem Guten. Aber wenn du Jugendliche erreichen willst, wenn du wirklich auf Jugendliche zugehen willst und sie vielleicht von dort wegnimmst auf andere Plattformen, gibt es vielleicht keine andere Möglichkeit, als dort einzusteigen und auch richtigen Content zu verbreiten. Weil diese Leute sind sowieso auf TikTok. Lass doch lieber TikTok mit islamischem Wissen und islamischen Videos füllen, dass vielleicht diese Videos mehr angezeigt werden als vielleicht andere. Dass sie vielleicht mehr davon profitieren. Manchmal reicht ja auch ein kleines Video, was diese einen Klick macht, wo man sagt, okay, Moment mal, ey, ich darf nicht so viel Zeit vielleicht damit verschwenden. Aber soziale Medien haben sehr, sehr viele Gefahren, was Abhängigkeit macht, was Nefs angeht. Und ich persönlich finde, die größte Gefahr und der größte Angriff ist auf das eigene Ich, auf das eigene Selbst des Menschen tatsächlich. Diese ganzen Likes generieren, diese ganzen Follower generieren, diese ganze Arroganz und Hochmut, was dann eventuell entsteht. Dieses immer mehr, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe mal einen Schritt weiter, weil das Video ist gut angekommen. Ich gehe einen Schritt weiter, dann kriege ich vielleicht noch mehr Follower. Dann überschreitet man wieder eine Grenze, die man eigentlich nicht überschreiten wollte und denkt sich, boah, das ist gut angekommen, ich überschreite noch eine Grenze. Und das kann so weit gehen, bis man sich am Ende vielleicht gar nicht mehr wiedererkennt. Wo man sagt, Moment mal, so wollte ich doch gar nicht enden. Ich habe mit islamischem Wissen angefangen und jetzt mache ich irgendwelchen Blödsinn, nur damit die Leute mir folgen. Musik zum Beispiel. Wie oft sehe ich, dass in den Reels Haram-Musik verwendet wird? Wie oft sieht man, dass irgendwelche Sachen, die wirklich, wo die eigenen Eltern schlecht dargestellt werden, was aber öffentlich gezeigt wird, nur auf Kosten der eigenen Eltern generiert man Follower. Was für eine große Sünde ist es, seine Eltern so in einem schlechten Bild, wir reden von schlechten natürlich, in einem schlechten Bild darstellen zu lassen und sich über sie lustig zu machen oder sie irgendwie durch versteckte Kamera irgendwie so zu pranken und so weiter. Auf Basis und auf Kosten dessen will ich Follower aufbauen? Yani was will ich dann Allah subhanahu wa ta'ala später antworten? Was bringen mir diese Followerzahlen? Diese Leute, die mich folgen, am Tag des Gerichts denkst du, irgendjemand wird kommen und sagen, oh Allah, ich lege Fürsprache für ihn ein. Die werden sagen, ich. Keiner wird sich später für dich interessieren. Jetzt vielleicht in dieser Welt bist du der Star und du bist cool und du bist auf TikTok und du bist der und der. Am Ende wird dich kein Mensch vergessen. An jenem Tage, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass sogar die Mutter ihr eigenes Kind lassen wird. Nur eine Person wird nicht sagen ich, sondern Ummati, Ummati. Und das ist das Siegel der Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam.
Ein weiser Mann sagte auch, das Internet vergisst nie.
Ja, richtig.
Zum Thema Fitner jetzt, also und in Bezug auf soziale Netzwerke. Es gibt ja auch Fitner innerhalb der Shia-Kreise. Ja. Und manchmal kommt das sogar von Gelehrten, stimmt das? Also
Fitner gibt's überall. Das braucht man nicht abhängig zu machen von Gelehrten oder nicht Gelehrten. Fitner und Probleme gibt es überall. Es gibt unter Bauern Fitner, es gibt unter Politikern Fitner, es gibt unter Familienangehörige. Yusuf alaihissalam, seine eigenen Brüder, was sie mit ihm gemacht haben. Es gibt überall Fitner. Und natürlich gibt's auch Fitner unter den Gelehrten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sagte auch in einer bekannten Überlieferung, Afat al-Ulama al-Hasad. Das heißt, das, was einen Gelehrten in Verruf bringen könnte, ist Neid. Es neigt gegenüber jemand anderem. Als Beispiel, warum betet er vor und nicht ich? Warum gehen so viele Leute zu seiner Veranstaltung, aber nicht zu meiner? Warum sind die Leute dies? Iblis, la'anallah, ist hinterhältig. Er ist klug, er ist nicht dumm. Er hat Erfahrung mit den Menschen seit Adam bis jetzt. Er weiß, wie er zu den Menschen gelangt. Er wird nicht zum Gelehrten kommen und sagen, hier, wenn du bei Lidl bist, stammt dir eine Flasche Bier. So, das wird keiner machen. Das schafft er nicht mal bei uns, so als Beispiel. Er kommt zu einem Gelehrten und sagt, schau mal, du hast doch 2 Jahre länger studiert als der andere. Warum betet er vor? Du hast doch bei dem Gelehrten studiert. Warum gehen aber mehr Leute zu dem Unterricht von dem? Der hat doch gar nicht bei dem Gelehrten studiert, wo du studierst. Du bist doch besser. Eigentlich müssen die Leute zu dir kommen. Und dann, was beginnt dann der Mensch? Und deswegen ist es egal, ob Gelehrter oder nicht Gelehrter, was beginnt der Mensch? Er beginnt, die andere Person schlecht zu machen. Er beginnt, die andere Person niederzumachen. Wieso? Damit er sich selber höher stellt. Und es gibt, und das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, es gibt überall diese Gelehrte, ich sage nicht Gelehrte dazu, ich sage Turbanträger dazu, weil ein Stück Stoff, was du auf dem Kopf trägst, das macht keinen Gelehrten aus dir. Ein Gelehrter zeichnet sich durch sein Wissen und durch sein Verhalten und durch seine Moral und durch seinen Charakter aus und nicht einfach nur auf ein Stück Stoff. Hier, das ist schwarzes Stück, ich kann mir das so binden als Turban. Das macht keinen Gelehrten aus mir, nur weil ich ein Stück Stoff auf dem Kopf trage. Richtig, richtig, nein, also da muss man wirklich aufpassen. Wir haben außerhalb der Shia Fitna, Alhamdulillah, mehr als genug von den Salafisten und Kuffar, aber wir müssen auch vor der Fitna aus den eigenen Reihen aufpassen. Und das ist tatsächlich die viel schlimmere Form. Weil was ist schlimmer für dich? Wenn ein Fremder kommt und dir ein Messer vorne reinsticht oder wenn dein Bruder kommt und dich umarmt und von hinten ein Messer reinsticht? Was ist schlimmer für dich?
Wenn mein Bruder
mich umarmt. Ach, dann richtig. Und das ist das Problem, wenn wir Fitna in der jetzigen oder in der schiitischen Gemeinschaft haben. Wir haben Leute, die sagen, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Ali waliyullah. Und dann kommen sie zu jemandem und sagen, du sagst auch Ali waliyullah, du sagst nicht das, was ich sage, du Kafir, du Batri. Batri ist das neue Lieblingswort mancher Schiiten. Batri, also bezeichnet quasi jemanden, der vermischt zwischen der Liebe der Ahlul Bayt und den Feinden der Liebe, den Feinden der Ahlul Bayt. Sie sagen beispielsweise, diejenigen Schiiten, die auf eine Einheit mit Sunniten abzielen, die sagen, der Sunnite ist mein Bruder. Mit dem habe ich kein Problem. Ja, er sagt, Abu Bakr ist der erste Khalif, ich stimme nicht damit überein. Aber heutzutage, im Jahr 2023, haben wir viel größere Probleme. Die Menschen wollen uns spalten, die Menschen wollen den Islam bekämpfen. Lass uns hier in dem Sinne zusammenhalten, gegen den Feind agieren. Ja, wenn wir unter uns sind, so wie jetzt, können wir darüber reden, war jetzt Abu Bakr der erste Khalif oder Ali ibn Abi Talib. Aber in einem respektvollen Ton. Sagen, derjenige, der sowas macht, der unterscheidet nicht zwischen der Liebe, zwischen der Ahlul Bayt und den Feinden. Warum? Yani, dieses Batri ist das neue Schimpfwort dieser Leute geworden. Du musst an einen Koran glauben, der verfälscht ist, sonst bist du kein Schiite. Du musst sagen, alle Sunniten sind Kuffar, sonst bist du kein Schiite. Du musst La'an auf Aisha und Abu Bakr und Omar in der Öffentlichkeit machen, sonst bist du kein Schiite. Du musst das und das machen, sonst bist du kein Schiite. Und ich muss auch sagen, ich habe ja diese ganzen Benachrichtigungen auf Instagram, auf TikTok, sogar auf WhatsApp, habe ich alle ausgestellt. Weil sonst 1000 Markierungen und so. Ich habe das alles ausgestellt, ich krieg's kaum noch mit. Und es kam einmal irgendwann jemand, der mich auf TikTok markiert hatte scheinbar. Irgendwie viel er oder irgendjemanden, der mich zu einer Debatte eingeladen hat, wo ich im Nachhinein den Kopf schütteln musste. Wir debattieren, sind Sunniten unsere Geschwister oder nicht? Ja, stell dir vor, ich komme mit meiner Zeit und sage, okay, wir diskutieren jetzt, sind Sunniten unsere Geschwister, ja oder nein? Kann man sagen, der Sunnite ist mein Bruder, ja oder nein? So auf die Ebene gehen manche Leute und wollen unsere Zeit mit sowas verschwenden. Und ich habe es erst im Nachhinein bekommen und dann, keine Ahnung, was da noch passiert. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, die Person, die mich zu der Debatte herausgefordert hat, ich dachte, es wäre ein Salafi, wirklich. Ich dachte, es wäre ein Salafi, weil das war jemand, der dieses Tuch hatte, der war voll tätowiert und kommt, ich lade dich zur Debatte und kommt dies. Ich dachte mir, hä, was ist das für ein Mensch? Was will er von mir? Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen. Was lädt er jetzt?
War er gelehrt?
Nein. Und ich habe es von anderen Leuten erst erfahren, dass ich da irgendwie markiert wurde und dass da irgendwie eine ganz große Sache draus geworden bin. Ich habe gesagt, danke, dass ihr mich da rausgehalten habt. Ich habe keine Lust auf sowas. Ich habe meine eigenen Programme, meine eigenen Sachen, die mache ich. Sollen die erzählen, was sie wollen? Ich werde von Sunniten zur Debatte herausgefordert. Ich werde von diesen Leuten zu Debatten herausgefordert. Das interessiert mich nicht. Sollen die erzählen, was sie wollen? Sollen die lügen, so viel sie wollen? Sollen die beleidigen? Also die beleidigen wirklich im schlimmsten und übelsten Ton tatsächlich. Sollen die machen, was sie wollen? Die haben ihr Grab, ich habe mein Grab. Das Schlimmste, was dann passieren kann bei sowas ist, dass du auf diese Debatten nur deshalb einsteigst, um dein eigenes Nefs zu befriedigen. Der hat mich beleidigt, ich muss ihm jetzt eine reinwürgen. Wenn es nicht um die Wahrheit geht, wenn jemand zu dir kommt und dich provoziert und du weißt, okay, wenn ich jetzt mit ihm in eine Diskussion einsteige, geht es nicht um die Wahrheit, es geht darum, ihn fertig zu machen, wie er mich fertig gemacht hat. Lohnt es sich dann, da einzusteigen? Was? Wir schauen alle den Film von Al-Nibras, von Imam Ali a.s. und wir alle kommen zu der Stelle, wo als Amr ibn Abdul-Wud auf dem Boden lag und der Imam ihn töten wollte, er ihn angespuckt hat und der Imam ging einen Schritt laufen, kam zurück und hat ihn niedergestreckt. Ihr alle kennt die Geschichte. Man fragt ihn, oh Ali, wieso bist du entlang gelaufen? Er sagt, er hat mich angespuckt. In dem Moment hat er mich provoziert. Ich wollte nicht etwas tun, um meinen Nefs zu befriedigen. Ich bin gelaufen, habe mich beruhigt und habe diesen Schlag nur für Allah subhanahu wa ta'ala ausgeführt. Das sind Geschichten, von denen wir lernen müssen. Das sind keine Geschichten, die wir einfach so hören und das war's. Wenn wir diese Geschichten der Imame in unser Leben adaptieren würden, das würde bedeuten, dass jetzt, wenn mich jemand herausfordert, jemand mich provoziert, mich beleidigt, das heißt, ich gehe erstmal. Ich gehe. Weil wenn ich jetzt mit ihm einsteige, steige ich nicht wegen der Wahrheit, wegen Gott, wegen Gesetze, wegen Religion. Ich steige ein, er hat mich beleidigt, er hat meine Mutter beleidigt, er hat meine Frau beleidigt, er hat das und das. Jetzt muss ich ihm antworten. Jetzt muss ich ihn genauso beleidigen. Und am Ende bist du genau auf sein Niveau. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, ich weiß es nicht sinngemäß, wenn du dich auf das Niveau von solchen Leuten begibst, wirst du auch dreckig. Jemand, der im Schlamm spielt und sagt, komm, spiel mit mir. Du musst auch in den Schlamm rein. Du musst dich auch dreckig machen. Warum soll ich mich dreckig machen? In dem Sinne, dass ich mit solchen Leuten debattiere. Ja, das ist keine Debatte, das ist mehr Streit und Beleidigung. Und am Ende, wer mehr Ausdauer hat und sich nicht zurückzieht, das ist keine Debatte. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, ich halte mich von diesen 1:1 Debatten komplett raus. Das interessiert mich nicht. Ich verurteile aber nicht jemanden, der das macht. Es gibt viele, die das machen, die es gut machen, die sollen das auch weitermachen, das ist auch wichtig, die sollen das machen, aber ich sage, ich persönlich habe eine andere Richtung eingeschlagen. Wenn andere diese Richtung einschlagen, ist es okay, sollen sie machen, ist es gut, ich verurteile das nicht. Aber ich persönlich, wenn ich sehe, da gibt es ein Thema, was besprochen wird, ich nehme das Thema, mache einen Vortrag dazu, setze es online und kümmere mich um was anderes. Sollen die dann debattieren und diskutieren und schreiben und machen und tun, das ist dann nicht mehr mein Problem. So, das war jetzt zum Beispiel eine Sache von solchen Leuten. Natürlich gibt es auch Leute, die Fitna stiften, das muss man auch wirklich offen und ehrlich sagen, die ein Tuch tragen. Und davon haben wir leider einige, auch speziell hier in Deutschland, die nichts Besseres zu tun haben, als die islamische Arbeit, die hier vonstatten geht, sei es unsere Arbeit oder andere, zu sabotieren. Also es gibt ein Beispiel, natürlich, wir nennen jetzt keinen Namen, aber es gibt Leute, die in den Irak gehen, zu Ziyara, dort bei Imam al-Hussein a.s. sind und die nichts anderes zu tun haben, als dort vor einer Gruppe zu stehen und zu sagen, über mich jetzt, über meine Person, der macht seine Arbeit nur für Follower und für Likes und der redet mit irgendeinem Halbwissen und die gehen auf einzelne Geschwister zu und sagen, geht nicht zu den Vorträgen von dem und dem, geht nicht zu den Moscheen von dem und dem. Und die wissen nicht, dass ich nach der Arbeit, weil ich arbeite ja auch, habe einen 40-Stunden-Job als Maschinenbauingenieur, nach der Arbeit komme ich hier ins Büro, arbeite, übersetze, mache Vorträge fertig. Teilweise sehe ich meine Familie für eine längere Zeit nicht und opfere diese Sachen quasi, um der islamischen Community zu dienen, um Vorträge zu machen. Und dann musst du dir von jemandem, der einen Turban hat, anhören, der macht es nur für Likes, der macht es nur für mehr Follower, der macht es nur aus Halbwissen und so weiter und so fort. Und das machen sie nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten. Und da muss man wirklich sagen, es ist notwendig, dass wir solchen Leuten Einhalt gebieten. Und ich wünsche mir tatsächlich auch von den islamischen Institutionen, dass sie kommen und sagen, okay, diese Person muss Einhalt geboten werden. Sie zerstören islamische Arbeit der Jugend. Sie machen bewusst andere Personen runter, um sich selber hochzustellen.
Aber was ist eigentlich deiner Meinung nach der Grund, warum sie das tun?
Also natürlich kann ich nicht in die Herzen der einzelnen Leute schauen, warum jemand, der Hausa studiert, der einen Turban sich auf den Kopf setzt und nichts anderes zu tun hat, als die Arbeit anderer Leute zu sabotieren und bei Gemeinden anzurufen und sagen, lade den nicht ein, geht nicht zu den Vorträgen von dem, den. Ich kann nicht in die Herzen der Leute schauen. Die Sache ist aber die, wir müssen eine Sache halt wirklich feststellen. Weil ich habe auch gehört, dass diese Personen auch in öffentlichen Sitzungen und Runden sagen, Said Haidar wird in Gemeinden eingeladen, von denen wir nie was gehört haben. Der klaut uns unsere Jobs, so nach dem Motto. So, der klaut unsere Jobs, so. Die Sache ist die, viele oder manche, ich will nicht sagen viele, manche, wenn die jetzt zu Hause gehen und zurückkommen und einen Turban haben und studiert haben, manche denken dann, okay, in Deutschland sitzen alle Gemeinden und warten darauf, dass sie wieder da sind, damit sie überall einsetzen können. Das ist nicht so. Das ist realitätsfern. Ja, ich stell dir vor, ich bin jetzt Maschinenbauingenieur und habe jetzt meinen Master fertig gemacht und komme jetzt raus aus der Uni. So, Leute, ich habe jetzt meinen Master in Maschinenbau 1,8. Firmen, kommt her, bewerbt euch bei mir. Macht kein Mensch. Du musst zu den Firmen gehen, dich bewerben, dich beweisen, zeigen, was du drauf hast, damit die Leute oder damit die Firma dich einsetzt. Jemand, der die Hause absolviert hat, er ist jemand, der gerade von der Uni raus ist, der noch keine Berufserfahrung in dem Sinne hat. Wenn wir das adoptieren wollen, er hat noch keine Berufserfahrung, er ist jemand, der neu eingestiegen ist. Du musst dich erstmal beweisen, du musst erstmal zeigen, was du drauf hast, du musst erstmal zeigen, dass du reden kannst. Du musst dich erstmal beweisen, dir einen Namen aufbauen. Das, was ich jetzt gemacht habe über die Jahre, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das war mehrere Jahre harte Arbeit, YouTube, Videoschneiden. Ich habe selber gelernt, wie man erstmal mit Sony Vegas arbeitet durch YouTube-Tutorials. Dann bin ich auf Adobe Premiere Pro umgestiegen, habe YouTube-Tutorials Tag und Nacht angeschaut, um zu wissen, wie man Videos schneidet und zu wissen, wie man so Effekte hinzufügt. Das war harte Arbeit, bis man einen gewissen Status erreicht hat bei den Leuten, wo man sagen kann, okay, der wird eingeladen, die Leute wollen ihn hören, die Leute wollen, dass er zum Beispiel zu den Vorträgen kommt. Du kannst nicht erwarten, dass nur weil du jetzt raus bist aus der Hause einen Turban hast, dass alle sich auf dich schmeißen. Du musst erstmal was leisten. Und das in der Runde, wo auch dieser Typ das gesagt hat über mich, war auch ein Freund dabei, der meinte, ja, aber Said Haidar hat auch was dafür gemacht. Der ist ja nicht einfach von heute auf morgen gekommen und hat gesagt, so Leute, wer lädt mich ein? So ist es nicht passiert. Ich habe nicht darum gebeten, dass man mich einlädt. Ich bin noch nie zu einer Gemeinde gegangen und habe gesagt, kann ich einen Vortrag bei euch machen? Noch nie, werde ich auch nicht. Die Leute rufen an, die Geschwister rufen an. Die sagen, kannst du einen Vortrag bei uns machen? Wann hast du Zeit? Ich gucke mir dann an, welche Örtlichkeit ist. Und ich schwöre bei Gott, und Gott ist Zeuge, und das sage ich zum ersten Mal vor einer Kamera, öfter sage ich sogar zu den Gemeinden, schaut her, aber in der Nähe von euch gibt es den und den und den Gelehrten. Ladet ihn bitte ein. Er hat studiert, er kommt gerade raus, ladet ihn ein. Ich schicke euch auch gerne die Nummer, ich kann auch gerne Kontakt vermitteln. Manchmal machen die das, manchmal sagen die nein, aber die Jugendlichen haben dich namentlich erwähnt, die wollen dich namentlich da haben. Was soll ich dann machen? Ich bin niemand, der schlecht Nein sagen kann. Und ich freue mich, wenn ich natürlich auch den Geschwistern weiterhelfen kann und anderen eine Freude machen kann. Aber die Sache ist halt die, wir dürfen, oder die Hauserstudenten, die Gelehrten, dürfen halt nicht erwarten, dass nur weil sie jetzt raus sind und einen Turban tragen, dass sofort alle sich auf sie stürzen. Das bildet sich Schritt für Schritt. Und du kommst nicht damit weiter, indem du andere Leute niedermachst. Indem du anfängst, über andere Leute zu reden und die Arbeit der anderen niederzumachen. Das wird dich nicht höher machen. Das wird dich noch niedriger machen. Lasst uns doch lieber zusammenarbeiten. Als wirklich perfektes Beispiel kann ich immer wieder das IZDM erwähnen, die Gelehrten um Sheikh Isa Güneş. Das sind wirklich Gelehrte, wo du merkst, die sind mit reiner Absicht an die Sache herangegangen. Die haben gesagt, okay, wir sind jetzt Gelehrte, wir brauchen aber Redner, wir müssen alle zusammenarbeiten. Der hat was gemacht, der hat was gemacht, der hat was gemacht. Lass uns alle eine Hand sein und gemeinsam mal eine Veranstaltung planen, wo wir den als Moderator einladen, den als Koran-Rezitator, den als Latmiya. Lass uns zusammenarbeiten. Ich muss nicht anfangen, andere Leute niederzumachen, nur damit ich höher gestellt werde. Wir haben alle das gleiche Ziel. Aber die Person, die jetzt kommt und sagt, okay, warum wird er eingeladen und ich nicht? Warum reden die Leute über ihn und ich nicht? Lern erstmal drei Sätze geradeaus zu sagen, ohne auf dein Tablet zu schauen, und dann laden dich die Leute auch ein. Lern erstmal, wie du selber Sachen aufbaust, selber Sachen machst, und dann wirst du auch bei den Leuten anerkannt sein, wenn das dein Ziel ist. Aber ich sage von vornherein, wenn jemand das Ziel hat, bei den Leuten bekannt zu sein, dieses Ziel wird er nicht erreichen. Weil der Koran sagt, ma kana lillahi yanmu, nur wenn du für Allah arbeitest, wirst du erfolgreich sein. Ansonsten werden die Taten irgendwo verloren gehen. Vielleicht wirst du ein, zwei Tage Erfolg haben, aber am Ende bringt es dir nichts. Arbeite nicht für die Leute, arbeite für Allah subhanahu wa ta'ala, diene der Gemeinschaft, diene den Leuten Schiiten, die Anhänger von Muhammad wa al-Muhammad sallallahu wasallam alayhim, dann wirst du auch erfolgreich sein. Und wisse, du brauchst Berufserfahrung, du musst in die Gemeinden rein, du musst mit den Jugendlichen sprechen, du musst auf die Bedürfnisse eingehen. Ja, in der Hause hat man viel gelernt, man hat viel Wissen mitgenommen, es gilt jetzt, dieses Wissen anzuwenden. Als Beispiel, einmal hat mir jemand bei Instagram geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe. Er meinte, Said, ich habe ein Problem. Ich meinte, Khair, was ist los? Er meinte, in 2 Monaten heirate ich. Ich so, ja, schön, Glückwunsch. Der so, ja, aber ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer. Oh. Was soll ich machen? Er weiß, das ist nicht richtig.
Das wird mir zu bunt.
Er weiß, das ist nicht richtig. Und er weiß, er ist in einer Zwickmühle. Aber was soll er tun? Das ist eine Sache, die auch mir zu hoch wurde. Ich habe gesagt, hier ist ein Gelehrter. Aber das sind eine Sachen, wo du als Gelehrter auch dich beweisen musst. Wo du auch mal über deinen Horizont hinausschauen musst. Ich denke mal, dass so eine Sachen jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt in der Hausa besprochen werden. Vielleicht, wenn du mit einem Gelehrten sprichst, da kann man darauf eingehen. Aber ich denke, es gibt kein Unterrichtsfach, wo es geht, wie gehe ich mit LGBTQ in 2023 um, so als Unterrichtsfach. Das hast du vielleicht hier und da, hörst du nebenbei. Man spricht sicherlich darüber, ohne Zweifel, ist das ein Thema in der Hausa. Aber es gibt bestimmte Dinge, die halt nicht angesprochen werden. Du musst hier in der Gesellschaft nah bei den Jugendlichen sein, du musst Vertrauen aufbauen, du musst in ihrem Leben ein Bestandteil sein, damit sie dir vertrauen, damit sie auf dich zukommen. Und deswegen immer, wenn Leute zu mir kommen, entweder Fragen stellen, entweder ich weiß es 100% und antworte, oder wenn ich es nicht weiß, sage, hier sind Gelehrte, das ist die IZDM-Seite, das ist der Gelehrte, schreibt die an und die helfen euch inshallah weiter. Ich verweise immer auf die Gelehrte, weil ich sehe mich persönlich als bindende Glied zwischen der Gemeinschaft und den Gelehrten. Wenn die Gelehrten noch unbekannt sind, dann möchte ich gerne diese Gelehrten bekannt machen, dass die Leute auch Zugriff auf sie haben. Ja, deswegen wollen wir auch in diesem Podcast-Format auch inshallah einige Gelehrte einladen und sie auch mal wirklich vorstellen, dass man auch weiß, okay, wen gibt es denn jetzt in deutscher Sprache, der redet, der spricht und wo man auch seine Fragen hinstellen kann letztendlich. Ja, also in erster Linie muss man auf seinen Nefs aufpassen, auch wenn es Fitna gibt, auch wenn diese Leute gegen dich reden, auch wenn diese Turbanträger gegen dich reden. Ich könnte, und es wäre nicht schwierig, die Namen dieser Personen aufzählen. Ich könnte ein Video darüber machen, von bestimmten Sachen, die ich über bestimmte Leute weiß. Aber das würde keinen voranbringen. Wir würden eine weitere Front innerhalb der Schia aufmachen. Und das hilft niemandem außer unseren Feinden. Deswegen habe ich gesagt, ich schweige. Soll er lästern? Soll er reden, so viel er will? Soll er mich niedermachen? Soll er auf die Gemeinden zugehen und sagen, die sollen mich nicht einladen? Dann habe ich weniger Arbeit, alhamdulillah. Soll er auf die Geschwister gehen und sagen, die sollen nicht meine Veranstaltung besuchen? Soll er sagen, ich arbeite nur für Follower und Likes und rede mit Halbwissen und stelle mich als Gelehrter? Soll er machen, was er will? Die Leute wissen, das ist eine Lüge. Die Leute wissen, das stimmt nicht. Aber ich werde keine Front gegen jemanden aufmachen und quasi das zu einem schiitischen Thema machen, wo alle jetzt drüber reden und wo jetzt Krieg gibt und wo jetzt Debatten und Videos gegen und Diss-Tracks ohne Beat gegen einen gemacht werden. Sowas, das ist nicht unsere Art, das ist nicht die Methodik der Ahlul Bayt alayhim salam. Ich sage mir, ich schweige, ich mache meine Arbeit weiter und er muss sich am Ende vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten für die Sachen, die er tut, für die Geschwister, die er von Moscheen fernhält, für die Veranstaltungen, die abgesagt werden, weil bestimmte Leute, die eingeladen wurden, wieder ausgeladen wurden. Er wird sich dafür verantworten müssen und ich hoffe, er hat eine Antwort vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann ich wirklich nur hoffen, aber es sieht schwierig aus.
Said, lassen wir mal jetzt alles beiseite. Jetzt kommt die absolute Frage.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich trinke extra ein Glas Wasser, damit es noch spannender wird.
Okay.
Ziemlich still. Auf jeden Fall. Ist es erlaubt, ein Schwein vorzuleben?
Nein, Spaß. Ich dachte, es kommt wirklich
Nein, die richtige nächste Frage ist, was sind die schrägsten Gerüchte über dich?
Gerüchte? Oh, davon gibt es viele. Davon gibt es wirklich viele. Warte mal. Die schrägsten Gerüchte. Also einmal habe ich gehört, dass ich Shirazi bin. Ich habe wirklich gehört, und das hat auch ein Sheikh gesagt, angeblich. Oh. Soll ein Sheikh gesagt haben, ja, Haider ist Shirazi. Wusstet Sheikh ihr das nicht? Bestimmt. Jemand, der über mich Shirazi sagt und so. Erstmal, bevor das jetzt in ein schlechtes Licht gerückt wird, es ist nicht so, dass ich mit jemandem ein Problem habe, der jetzt als Marja Sayyid Sadiq Shirazi hat. Ich kenne selber Leute, die als Marja Sayyid Sadiq Shirazi haben, die aber lieb sind, tolerant sind, respektvoll, die niemanden beleidigt haben, die ihn einfach nur als Marja haben, sagen, ich nehme einfach von ihm. Gegen die habe ich absolut kein Problem. Wir haben ein Problem natürlich mit Leuten, die beleidigen, die verfluchen, die die islamische Einheit stören, die islamische Miteinander stören. Ja, aber das liegt nicht daran, dass er Shirazi ist oder sonst irgendwas. Ich war selber bei Sayyid Sadiq Shirazi in Rom und habe ihn besucht, um einfach mal eine Meinung auszutauschen, zu schauen, was bestimmte Argumente sind. Einfach mal in Diskussion quasi zu treten, jetzt nicht mit ihm persönlich, sondern mit seinem Sohn eher. Wir saßen eine Stunde ungefähr und haben geredet. Das ist für mich jetzt kein Argument, jemanden anzufeinden. Generell sage ich, wir als Schiiten sollten niemanden anfeinden. Jemand, der aber schlecht zu mir ist, nicht respektvoll umgeht, beleidigt, Angriffe, ja, das ist wieder eine andere Sache. Aber wenn jetzt jemand einen Marja hat, aber liebevoll mit mir umgeht, respektvoll, tolerant, keinen größeren Schaden auf die Umma bringt, warum sollte ich ein Problem mit ihm haben? Aber dass über mich gesagt wird, dass ich Shirazi bin und dass ich quasi, also das, da muss ich selber nicht, was ich dazu sagen.
Gerücht,
nein, nein, es gibt noch mehrere, Alhamdulillah.
Kannst du noch
ein paar nennen? Warte, noch ein Gerücht war zum Beispiel, dass ich Fitna stifte zwischen Ehemann und Ehefrau. Warum? Weil ich ja mal diese Videos gemacht habe von Frauen, die nicht geschieden werden, wo der Mann einfach geht, eine zweite Frau heiratet, Kinder bekommt und er lässt sie einfach da, scheidet sie nicht, um sie einfach zu ärgern. Er versorgt sie nicht, er bezahlt keine Miete, er gibt keinen Unterhalt, er macht gar nichts, er verlässt seine Ehefrau, geht, heiratet eine neue, bekommt Kinder mit ihr und die arme Frau ist immer noch verheiratet und kann nicht weiter heiraten. Ich war halt jemand, der sich dafür eingesetzt hat, dass sie ihre Scheidung bekommt, auch ohne sein Einverständnis. Weil wenn du ihn fragst, warum scheidest du sie nicht, ich will ihr nochmal eine reindrücken. Ich will sie ärgern, so wie sie mich geärgert hat, als Beispiel. Oder ich will so und so viel Euros haben, dann lasse ich sie scheiden. Erpressen. Ich habe gesagt, und es ist ja nicht mal so, dass ich irgendwie was gemacht habe. Ich war einfach nur Vermittler, auch hier war ich nur Vermittler. Ich habe gesagt, guck mal, hier ist eine Stelle, da kannst du dich wenden, die helfen dir, fertig. Da ist die Institution von Seyyed Sistani hier in Berlin, da gibt es den und den Gelehrten, an den kannst du dich wenden, der hilft dir. In Hamburg gibt es die und die Institution, die helfen dir. In Schweden gibt es die und die Institution, die helfen dir. Ich war Vermittler, ich habe nicht mal was gemacht. Ja, aber Alhamdulillah, am Ende gab es einige Reaktionen und die Schwestern haben die Scheidung bekommen und haben Zertifikate bekommen. Und ich war natürlich glücklich darüber, dass wir einer Schwester helfen konnten und habe auch ein Video dazu gemacht. Und dann hieß es, ich mache Fitna zwischen Mann und Frau. Der Mann war weg, der kümmert sich nicht um seine Frau. Wo ist hier die Fitna? Nein, das ist eine Sache, ich weiß, dass man sich da ungern in dieses Gebiet begibt. Auch viele Gelehrte halten sich vor solchen Themen zurück, weil man kann sehr schnell einen schlechten Ruf bekommen, wenn man sich in solche Sachen einmischt. Weil die Familie des Mannes ist dann plötzlich, redet dann über dich. Dein Ruf als Gelehrter kann beschmutzt werden, wenn du in diese Sachen... Deswegen, viele Gelehrte halten sich davon zurück. Aber ich denke, genau das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, wo wir anknüpfen müssen. Und ich, Alhamdulillah, ich habe keinen Turban, keinen Gelehrter, ich habe nichts zu verlieren. So. So nach dem Motto, nichts zu verlieren natürlich. Deswegen, ich helfe, ich unterstütze, so viel ich kann. Es ist ja nicht so, wie gesagt, dass ich irgendwas mache. Ich schreibe weder ein Dokument noch ich habe weder die Befähigung von einem Marja noch die Vertretungsregelung eines Marja noch sonst irgendwas. Ja, ich leite einfach nur weiter und die kümmern sich dann darum. Und wenn die entscheiden, ja, die Scheidung ist gültig, wir erteilen der Frau die Scheidung ohne Einverständnis ihres Mannes, dann sage ich, okay, Alhamdulillah, es hat funktioniert. Ich konnte einer Frau helfen, die kann jetzt neu heiraten. Ist doch schön, ist doch was Gutes. Ich verstehe auch nicht, wo da die jetzt die Fitna sein soll, aber gut, khair inshallah. Also das war zum Beispiel auch noch so ein Gerücht. Was gibt's noch für Gerüchte? Was gibt's noch für Gerüchte? Ach, keine Ahnung. Oh, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Fällt euch was ein?
Das ist Salafi geworden.
Ich Salafi? Ja, das ist Salafi geworden. Nein, nein, aber ein Teil von mir ist das Salafi. Ne? Salafi Haidar. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, ich gehe nicht in die Hauser und ich trage keinen Turban zum Beispiel. Weil wäre ich zu Hause gegangen, hätte ich sowas niemals machen können. Ich hätte keine Satire-Videos machen können, ich hätte keine so Salafi-Haidar-Videos. Weil wenn du einen Turban trägst, das ist eine Sache, die verdient Respekt. Und das ist eine Sache, die wiegt schwer auf deinen Schultern, sagt man auf Arabisch.
Verantwortung.
Das ist eine große Verantwortung. Und die darfst du nicht ins Lächerliche ziehen oder in den Dreck ziehen, indem du dann so eine Salafi-Videos machst. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe unabhängig, frei, flexibel und kann dann in dem Sinne auch frei agieren und dann auch eigene Formate immer wieder selber beleben quasi. Das war so der Grund, wieso ich auch gesagt habe, okay, ich gehe da nicht zu Hause, sondern bilde mich in dem Sinne weiter. Und viele wissen ja, mein Vater ist ja ein Großgelehrter gewesen. Der hat viele Gelehrte auch hier ausgebildet, die in Berlin sind. Mein Onkel ist ein Mujtahid. Hier in Berlin gab es einen Gelehrten, mit dem ich sehr viel zusammen war, der mir viel beigebracht hat. Und ich kann wirklich sagen, auch an dieser Stelle, das habe ich auch vorher noch nie gesagt, warum ich hier weitermache und auch Vorträge mache, obwohl ich kein Gelehrter in dem Sinne bin. Vier Persönlichkeiten haben mir bestätigt, dass ich weitermachen soll. Vier namhafte Persönlichkeiten, die jeder kennt in Deutschland. Unter anderem auch Gelehrte, große Gelehrte, die gesagt haben, mach deine Arbeit weiter. Ja, sie sagen es vielleicht nicht öffentlich, um vielleicht nicht nochmal so Sachen aufzuwiegen. Aber sie haben gesagt, die Arbeit, die du machst, wir unterschreiben sie. So mit dem Wortlaut, wir unterschreiben es. Einer von diesen vier, das kann ich sagen, weil er jetzt bereits verstorben ist, rahmatullahi ta'ala alayh, der verehrte Sheikh Dr. Muhammadi, ein Schüler von Ayatollah Behjad, der mir sogar seine Abaye gegeben hat. Also Abaye, du weißt ja, dieses Ding, was man so anzieht. Er hat mir seins geschenkt und meinte, mach damit deine Vorträge. Das war eine große Ehre für mich. Und ich habe das auch getragen, bis dann das Feedback kam, ja, guck mal, wenn du das trägst, signalisierst du, dass du ein Talabe der Hauser bist, ein Student der Hauser bist und das erweckt einen falschen Eindruck. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse das weg, ich ziehe einfach nur die Stasche an und mein grünes Tuch. Ja, nee, die können jetzt nicht erwarten, dass ich mein grünes Turan noch ein Death Note T-Shirt. Dass ich mich ganz normal kleide, halt so mit dem grünen Tuch und fertig. Da, ja, nee, sogar da bin ich denen entgegengekommen, damit keiner sagt, ich gebe mich als Gelehrter aus und will, dass die Leute mir folgen und erstelle eigene Fatwas und mach dies. Das ist alles, das könnte man vielleicht auch unter Gerüchte, ja doch, das könnte man auch unter Gerüchte einordnen. Er bezeichnet sich als Gelehrten. Nein, Habibi, hier an dieser Stelle, ich bin kein Gelehrter. Ich bin eine Verbindung, ein Bindeglied zwischen den Schiiten und den Gelehrten. Ich versuche eine Bindung herzustellen zwischen den beiden. Ich helfe so gut ich kann. Ich gebe das Wissen weiter, was ich gelernt habe von meinen Lehrern, von meinem Vater, von meinem Onkel und so weiter und so fort. Von den Büchern, von. Und, aber wenn es darum geht, Gelehrter zu sein, diesen Titel, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir haben, Alhamdulillah, Gelehrte, an die wir uns halten. Und ich bin, und kann es immer wiederholen, ich bin ein Diener dieser Gelehrten. Ich unterstütze sie, wo auch immer ich kann, egal was sie brauchen. Ich stehe 24 Stunden zur Seite, inshallah. Aber dass ich auf einer Stufe mit ihnen bin, nein, auf keinen Fall. Inshallah, inshallah wurde es hier auch endlich mal deutlich gemacht, um mit einem Vorurteil auch weiter aufzuräumen, inshallah.
Das war ein gutes Statement.
Aber, was mir gerade einfällt auch, das war jetzt keiner von diesen vier Gelehrten, die ich erwähnt habe, sondern ein anderer Gelehrter, der mir auch nochmal gesagt hat, nicht nur Gelehrte halten Vorträge. Jemand, der wirklich sprachbegabt ist, der ein solides islamisches Wissen hat, auch er kann Vorträge machen. Also Redner sein, Vorträge machen, bezieht sich oder beschränkt sich nicht nur auf jemanden, der ein Gelehrter ist. Ja, bei dem Gelehrten hat man eine absolute Gewissheit und ein Zertifikat, das bestätigt, er weiß, worüber er spricht. Obwohl das auch nicht immer gegeben ist, wenn wir ehrlich sind. Aber das, da hat man wenigstens eine Gewissheit, okay. Bei jemandem, der keinen Turban trägt oder kein Hausarztstudium hat, da kann ich es verstehen, dass man misstrauisch ist. Das ist auch das gute Recht von jedem. Wir sollen auch misstrauisch sein. Wir sollen uns fragen, woher hat er sein Wissen? Weil stell dir vor, morgen kommt wieder jemand, hält eine Kamera vor sich und fängt an, Islamvorträge zu machen. Da musst du auch fragen, woher kommt das? Wer ist er? Wer steckt dahinter? Welche Gelehrte befolgt er? Von wem entnimmt er sein Wissen? Ich verstehe es, dass diese Skepsis da ist, aber ich kann den Leuten versichern, und das haben mir auch viele Gelehrte und einflussreiche Persönlichkeiten auch gesagt, dass ich ruhig weitermachen soll mit der Methode, wie ich das mache, indem ich Vorträge von anderen Gelehrten nehme, übersetze, in meinem Stil weitergebe, meine Beispiele einbringe, meine Erfahrungen vielleicht selber mit einbringe. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass es eine 1:1 Übersetzung von dem Gelehrten ist. Weil das stimmt nicht. Wenn ich meine Praxisbeispiele einbringe, wenn ich es auf meine Art erzähle, wenn ich meinen Stil reinbringe, ist es keine 1:1 Übersetzung. Weil dann könnte jemand kommen und sagen, der Gelehrte hat das so gemacht, wie der Sayyid es gemacht hat. Nein, manchmal habe ich meinen eigenen Stil. Ja, es basiert auf einem Vortrag von dem und den Gelehrten, das könnte man durchaus sagen, aber es ist keine 1:1 Kopie, das wäre schwierig, wäre langweilig, würde auch schnell auffallen, wenn es so wäre, aber ich versuche halt immer so ein bisschen meine eigene Note reinzubringen, ein bisschen Spaß und Witz mit reinzubringen, dass es dann auch letztendlich nicht langweilig wird, inshallah. Und ich hoffe, es wird nicht langweilig.
Das war eigentlich ein perfekter Abschluss, würde ich mal sagen. Also, mir sind auch leider die Fragen ausgegangen, aber bis zur nächsten Folge habe ich auf jeden Fall noch Fragen. Habt ihr noch Fragen, Jungs?
Welchen Gelehrten von wem lässt du dich am meisten inspirieren für Videos? Von wem lässt du dich am meisten inspirieren für Videos?
Aktuell tatsächlich von Sheikh Fawzi al-Saif. Das ist ein bahrainischer Gelehrter, der macht richtig, richtig schöne Vorträge, auch zeitgemäße Vorträge. Der spricht über LGBTQ und wie sie Gott bekämpfen in dem Sinne. Natürlich habe ich jetzt keinen Vortrag so in dem Sinne gemacht, weil dann bin ich meinen Job los.
Auf welcher Sprache?
Arabisch, Arabisch ist es, genau. Aber von ihm höre ich mir sehr viele Vorträge derzeit tatsächlich an. Und das ist der, wo ich jetzt aktuell gerade bin. Und ich habe jetzt in Muharram in Essen mit Sheikh Kabi habe ich gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich von dem, und er meinte, oh, super Gelehrter, sehr gut, ja, den kannst du weiterhören. Also der ist wirklich ein guter Gelehrter, hat auch bei sehr vielen großen Gelehrten studiert. Und seine Art und Weise und die zeitgemäßen Themen, die er bringt, sind sehr, sehr gut. Ansonsten Sayyid Munir Khabbaz ist Porsche, ist Lamborghini von den Gelehrten, was es so gibt. Und ja, wie gesagt, die ich halt jetzt erwähnt hatte, die Sayyid Mohammed Barak Ghazouini macht sehr schöne Vorträge, Sayyid Jawad Ghazouini, Sayyid Ammar Nakhshawani, Sheikh Mohammed Hilli, das sind so englischsprachige Gelehrte, von denen man Sachen nehmen kann. Aber wie gesagt, auch da muss man immer mit einem Auge so ein bisschen auch schauen, okay, Wie sieht's da aus? Deswegen ist es wichtig, wirklich so ein Hintergrundwissen zu haben. Weil hätte ich jetzt kein Hintergrundwissen von meinem Lehrer, Sheikh Dr. Mohammadi, würde ich jetzt auch einen Vortrag machen und sagen, Imam Alis Name steht im Koran drin. So. Aber es gibt zahlreiche Überlieferungen, die widersprechen Mutawatir-Überlieferungen, diese Aussagen. Und er hat mir das dann auch deutlich gemacht, hat einen Sprachnachricht gemacht. Die habe ich dann auch in dem Video eingebaut. Das Video heißt auch, wie heißt das Video nochmal? Steht der Name Imam Alis im Koran? Oder irgendwie so, vor 2 Jahren habe ich das gedreht und da bin ich dann auch auf dieses Thema eingegangen. Das heißt, da muss man wirklich auch ein solides Hintergrundwissen haben, um auch einordnen zu können, okay, ist das denn jetzt wirklich die absolute Mehrheitsmeinung? Sicherlich gibt es eine Meinung, die sagt, Imam Alis Name steht im Koran drin, aber man muss auch darstellen und sagen, dass es halt nicht die absolute Mehrheitsmeinung ist, sondern andere Mutawatir, Hadithe widersprechen denen und sagen, nein, es ist bewusst so, dass die Namen der Imame nicht im Koran drinstehen, aus dem und dem und dem Grund. Ja, dass im Koran die Basis drinsteht, aber die Erklärungen und die Details finden wir in den Überlieferungen, in der Sunna. Und ja, auch wir Schiiten haben eine Sunna. Oder auch wir folgen der Sunna. Das wurde im
Ali a.s. in Sura 15, Vers 41 namentlich erwähnt.
Ja, genau so, wie er gesagt hat. Richtig, ja.
Gut, ja. Also, die nächste Frage wäre, wie fandest du die erste Folge?
Das müssen wir die Zuschauer fragen. Kommentiert jetzt. Nein, inshallah, ich denke mal, war ein gelungener Einstieg. Wir werden schauen, was wir in der zweiten Folge inshallah machen. Ob wir da schon die ersten Gäste haben oder ob wir auf die Hate-Kommentare antworten, die jetzt hier sicherlich kommen werden. Das wird sich zeigen, inshallah. Aber bin auch gespannt. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته und vielen Dank für deine Zeit. Du kannst jetzt zu Edeka zurückgehen.
Okay, tschüss.